dass du sie in den Mund legen wirst. Und ich bete einfach, dass du ihn selber berührst, während er zu uns spricht, aber dass du auch unsere Herzen öffnest, dass wir das aufnehmen können. Das Gute, was du uns heute bringst.
Der richtige Punkt.
Danke für die Erinnerung. Ich werde die Kamera auf dich setzen.
Okay, vielen Dank.
So, da ist gut.
So, wie ich schon mitbekommen habe, wahrscheinlich ist das Thema der heutigen Predigt Leben. Und wenn irgendwelche so Begriffe kommen, dann möchte ich gerne mal wissen, was heißt das? Und ich würde euch gerne die Frage, die ich mir gestellt habe, weiterleiten und würde euch völlig gern fragen, was würdet ihr jemandem antworten, der euch fragt, was ist Leben? Was ist Leben?
Die Existenz an sich.
Die Existenz an sich. Eine interessante Antwort. Schauen wir mal.
Okay.
Hat noch jemand eine Antwort auf die Frage?
Freude empfinden können.
Bitte?
Freude empfinden können.
Freunde empfinden können.
Das ist noch ein Leben. Hm.
Gegenteil vom Tod.
Gegenteil vom Tod, ja, ist auch nicht schlecht.
Ja.
Geist ist Leben.
Cogito ergo sum. Ich denke, also ja. Bin ich.
In der Biologie habe ich mal gelernt, die Definition ist, etwas ist in der Lage, sich zu bewegen, sich zu reproduzieren und wahrzunehmen.
Das ist schon mal gut, ja. Noch jemand eine Antwort auf die Frage, was ist Leben?
Beweglich, würde ich sagen. Beweglich.
Beweglich. Ja. Also wie man so sieht, es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Was ist Leben? Und die Wissenschaft hat versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und bis zum Jahr 1999 gab es auf diese Frage 48 unterschiedliche Antworten.
Oh, wow.
Ja, also Wissenschaftler haben sich da wirklich hingesetzt, haben sich den Kopf zerbrochen, herauszufinden, was ist Leben. Ich kann euch, die von den meisten Wissenschaftlern anerkannt wird, kann ich euch jetzt referieren, kann ich euch sagen. Und zwar, ich zitiere, Leben ist gemeinhin ein Sammelbegriff für eine Vielzahl materieller Erscheinungen, Klammer Systeme, in der Natur, die sich in einem ständigen, geregelten Austausch von Energien, Stoffen und Informationen befinden.
Oh.
Diese Prozesse werden je nach Betrachtungsweise als unterschiedliche, reale oder zugeschriebene Eigenschaften beschrieben, die sich unverwechselbar von der unbelebten Umwelt unterscheiden. Also ganz eine einfache...
Ja, ja.
Viel komplizierter geht es nicht.
Das ist aber noch nicht alles. Es gibt 8 Punkte, die Leben erfüllen muss.
Ist ja KI-Leben.
Punkt Nummer 1. Energie und Stoffwechsel. Das heißt, das Leben muss eine Wechselwirkung mit seiner Umwelt haben. Es muss aus der Umwelt Energie aufnehmen können und muss etwas anderes wieder abgeben können. Also eine Wechselwirkung mit seiner Umwelt über den Stoffwechsel aufweisen. Das zweite ist, es muss Organisiertheit aufweisen. Also es muss ein geordnetes System sein. Es kann nicht irgendwas Ungeordnetes, es muss eine Ordnung sein. Drittens, Kommunikation. Ein Lebewesen oder Leben kommuniziert mit seiner Umgebung, kommuniziert mit anderen Lebewesen. Nummer 4, Reizbarkeit.
Oh.
Ich lebe.
Ein Lebewesen muss fähig sein auf chemische oder physikalische Änderungen in der Umwelt zu reagieren. Das ist mit Reizbarkeit gemeint. Ja? Es muss auf Reize von außen reagieren können.
Ja?
Das nächste ist Fortpflanzung. Ein Lebewesen muss sich reproduzieren können, muss sich fortpflanzen können. So, Punkt Nummer 6. Vererbung. Das heißt, ein Lebewesen muss sein Erbgut weitergeben können. Ja, nicht fortpflanzen ist was anderes als sein Erbgut weitergeben. Sich reproduzieren ist was anderes als sozusagen sein Erbgut weitergeben. Schauen wir uns noch an. Und all das zusammen gehört in ein System, das drei Voraussetzungen erfüllt. Voraussetzung Nummer eins, es muss eine äußere Membran haben. Äußere Membran heißt eine Trennschicht zwischen dem Innen und dem Außen. Außen ist die Umwelt, innen ist das Lebewesen. Der nächste Punkt, es muss ein Zellkompartiment besitzen.
Das ist Nummer 8, oder was?
Nein, das ist außerhalb von dem. Das sind
nur mehr.
Dieses Lebewesen, dieses Ding, das eine Außenmembran hat und einen Zellkern hat, muss diese 8 Punkte erfüllen. Und dann gibt es noch was. Es muss biokatalytisch wirksame Substanzen enthalten.
Aha.
Das sind Enzyme,
die
sozusagen
Stoffwechsel
ermöglichen. Und wenn das alles zusammenspielt, dann nennt die Wissenschaft das Leben. Haben wir jetzt alles verstanden? Ja? Also die Frage, was ist Leben, ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Es gibt Religionen, die versuchen, das zu beantworten. Es gibt Philosophen, die versuchen, das zu beantworten. Aber es gibt keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage.
Diese Antwort für einen Biologen.
Ja, das ist die wissenschaftlich von den meisten Wissenschaftlern anerkannte Antwort. Wie gesagt, bis 1999 hat sich jemand die Mühe gemacht, die zusammenzusammeln. Und zwar war das ein, was ich weiß, ein jüdischer Wissenschaftler, der ist auf 49 wissenschaftliche Antworten gekommen. Das ist die von allen am ehesten anerkannte. Ja?
Aha.
Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt wirklich Leben? Gibt die Bibel eine Antwort auf diese Frage?
Doch, ja.
Die Bibel gibt keine Antwort auf die Frage, was ist Leben?
Wer Leben?
Aber es sagt viel über Leben. Genau.
Ja.
Die Bibel gibt eine Antwort auf die Frage, wer ist Leben?
Genau, ja.
Und daraus ergeben sich alle anderen Antworten. Ja? Wer ist Leben? Ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen. Die meisten von euch werden den Bibelvers kennen, der sozusagen die Antwort gibt. Das ist, glaube ich, schon zitiert worden. Esther hat das schon gesagt. Und zwar steht das in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch uns. Also auf die Frage, wer ist Leben, gibt es sehr wohl eine Antwort, und das ist Jesus. Es ist sogar aus seinem Munde selber gesagt, das ist nicht, dass man etwas über ihn gesagt hat, sondern das hat er selbst gesagt. Ich bin das Leben. Jesus ist also das Leben. Er ist in Wahrheit der Weg zum Leben. Zum Leben in der Gegenwart Gottes. Ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist in der Wahrheit Leben. Aber das Leben in der Gegenwart Gottes. Jesus ist das Leben, das den Tod überwindet. Er ist das Leben aus dem Tod hervorbringt. Woher wissen wir das schon wieder? Denn, also Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also Jesus ist das Leben, das aus dem Nichts Leben schafft. Vor der Schöpfung war nichts. Nach der Schöpfung hat alles gelebt. Die Erde war voller Leben. Jesus ist der Ursprung des Lebens. In ihm und durch ihn ist alles Leben geschaffen. Nur in ihm ist Leben möglich. Ja? Denn in ihm ist alles geschaffen. Nur in ihm ist Leben möglich. Was heißt das? Auch da gibt die Bibel wieder eine Antwort. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus nimmt hier das Bild eines Weinstocks, er redet in einem Gleichnis, ja, um sozusagen die Beziehung zwischen ihm und dem Leben zu beschreiben. Und der Weinstock ist also der, der den Reben das Leben gibt. Und ich möchte versuchen, dieses Bild in unsere Zeit zu übersetzen. Wir haben ja weniger mit Weinstöcken zu tun und das ist ein Bild, das für die damalige Zeit genau gepasst hat, aber für unsere Zeit etwas schwieriger zu verstehen ist wahrscheinlich. Und ich möchte das versuchen, jetzt bloß zu übersetzen. Jeder von uns hat ein Handy. Ja? Stellt euch einmal vor, wir Menschen wären Handys. Jeder einzelne von uns ist ein Handy. Und zwar jeder ein unterschiedliches. Es gibt größere, kleinere, es gibt graue, schwarze, es gibt bunte, es gibt welche mit Glitzer drauf, es gibt welche mit großem Display, kleinem Display, mit Tasten, es gibt welche, wo man drauf, Touchphone und so weiter und so weiter. Es gibt die unterschiedlichsten Handytypen. Und jeder von uns ist so ein Handy. Jeder Mensch ist so ein Handy. Es gibt welche, die sind wasserdicht, es gibt welche, die kann man von 20 Meter runterhauen, denen passiert nichts. Es gibt welche mit einer super Kamera und so weiter. Ja. Also je nachdem kann man sich so ein Bild nehmen, was wäre ich jetzt sozusagen als Handy. Ja. Im Laufe der Betriebszeit können Handys neue Apps hochladen sozusagen. Wenn ich in die Schule gehe, dann lade ich mir sozusagen ein neues App auf. Ich lerne etwas, ich lerne eine Sprache, ich habe eine Sprachen-App, ich bin künstlerisch begabt und so weiter und so weiter. Also im Laufe eines Lebens kann dieses Handy Apps hochladen. Ja? Im Laufe des Lebens eines Handys kann sich auch ein bisschen was ändern. Am Anfang wird das Cover glänzend sein, bunt sein, es kann sein, dass es verziert wird, dass da irgendwo Glitzersternchen dazu kommt, dass es, was man sich geputzt ist, dass es und solche Sachen. Es kriegt ein besonderes Schutzcover noch drüber und so weiter. Im Laufe eines Lebens ändert sich dieses Cover, ändert sich das Aussehen eines Lebens. Es kommen Glatzer dazu, es verschwinden Glitzersternchen einfach irgendwo und so weiter. Also das passiert bei Handys. Es können unterschiedliche Inhalte hochgeladen werden bei den Handys. Nicht jedes Handy hat die gleichen Inhalte drauf, sozusagen. In seinem Speicher, auf seinem Computer. Unterschiedliche Videos, unterschiedliche Homepages, die man sozusagen fixiert hat. Auch das ist unterschiedlich bei jedem Handy. Und auch bei jedem Menschen. Aber etwas ist, dass bei allen Handys gleich ist. Handys brauchen Strom. Und die Lebenskraft eines Handys ist Strom. Ja? Und vom Erzeuger her werden die meisten Handys haben eine gewisse Grundaufladung. Die erste Ladung, die sie kriegen sozusagen, damit man mal schauen kann, wie das funktioniert und so weiter. Und jedes Handy hat einen anderen Akkuinhalt. Und so ist es auch bei Gott. Gott gibt jedem Handy seine Grundladung, seine erste Ladung, mit dem man sozusagen in dieser Welt leben kann. Und Gott gibt uns eine Gebrauchsanweisung mit, in der drinnen steht, dass wenn du sozusagen weiterleben willst, dann musst du dich mit dem Ladekabel an den Strom anschließen. Musst du dich an die Quelle deiner Lebenskraft anschließen. Ja, wir haben die Gebrauchsanweisung mitbekommen. Jeder von euch hat die sozusagen zu Hause oder sogar jetzt mit. Und da steht drinnen, wir müssen sozusagen uns anschließen an die Quelle des Lebens. Und diese Quelle ist Jesus. Es gibt aber Handys, die sagen, diese Kraftwerk, dieses Kraftwerk, dass man irgendwo Strom erzeugt, dass man die Quelle meines Lebens ist, das gibt es ja gar nicht. Das ist ein Mythos. Das ist ein Märchen. Ich kann mich gar nicht anschließen an dieses Ding. Das geht ja gar nicht. Steckdosen, na, das ist nur irgendwas in der Wand mit Löchern drinnen, aber das hat nichts zu tun mit, mit meiner Ladung. Ja? Jeder Mensch auf dieser Erde hat eine Grundladung bekommen von der Quelle des Lebens. Und kann mit der sozusagen Haut halten, kann mit der leben in dieser Welt. Und dem sind natürlich Grenzen gesetzt. Manche Ladungen sind mehr, manche sind weniger. Manche dauern länger, haben mehr Lebensspanne, manche sind nur ganz kurz. Und wenn Ihnen jemand sagt, dieses Nachladen, dieses Aufladen nach der Grundladung, das gibt es nicht, und sich sozusagen nicht anschließt an die Quelle, dann stimmt das möglicherweise noch wirklich für ihn. Es gibt kein Aufladen nach der Grundlage. Wenn ich mich nicht anstecke an der Quelle, denn dann ist meine Lebensladung, meine Grundladung vorbei und es ist aus. Interessant ist, dass die Bibel das genauso sagt. Wir können nachlesen in der Offenbarung 21, Vers 8. Da steht, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod.
Wo steht das
nochmal? Offenbarung 21, Vers 8.
Okay.
Für diejenigen, die sich nicht anschließen an die Steckdose, die sich nicht aufladen lassen von der Quelle, für die stimmt das. Es gibt kein Leben nach der Steckdose. Das ist nicht falsch. Das ist auch nicht richtig. Und das stimmt möglicherweise auch das, was sozusagen der Buddhismus sagt. Er sagt, am Ende deines Lebens, wenn sozusagen alles gut gegangen ist, unter Anführungszeichen, dann löst du dich auf in Nirvana. Dann ist dein Ich sozusagen wie ein Tropfen, das in das Meer fällt. Und dieser Tropfen löst sich auf und verschwindet. Ist nicht mehr da. Man ist sich nicht mehr bewusst, dass ein Tropfen ist und so weiter. Löst sich auf im Göttlichen. Möglicherweise ist das auch nicht falsch. Es kann sein, dass ein Mensch, der sich nicht sozusagen an Gott bindet, sich anschließt an Gott, dass der einfach durch diesen zweiten Tod sich auflöst. Es steht nämlich nirgends in der Bibel drinnen, dass sozusagen eine Seele auf ewig in der Hölle schmort. Es steht nur, der wird verbrennen im ewigen Feuer. Das Feuer ist ewig. Aber nicht das, was dort hineinkommt. Es kommt das Böse, es kommen sozusagen die Dämonen dort hinein, es kommt der Tod dort hinein. Und für die wird die Zeit da drinnen wahrscheinlich etwas länger sein. Aber für die Seele, die sozusagen sich nicht an Gott anschließt, passiert da drinnen der zweite Tod. Wird vielleicht ein Auflösen sein, sozusagen dieses Lebensfunken und die Energie, die sozusagen da hineingesteckt worden ist, kehrt wieder zu Gott zurück. Ein Auflösen im Göttlichen. Und darin verschwinden wir nicht mehr da. Es wird aber wahrscheinlich nicht so harmonisch sein, wie der Buddhismus sich das vorstellt. Denn dieses Auflösen, dieser zweite Tod, passiert in der Hölle. Und die Bibel beschreibt das als ein Loch, das voll Feuer ist. Also keine angenehme Angelegenheit. Wer sich aber mit seinem Ladekabel an die Steckdose steckt und sich mit dem Kraftwerk verbinden lässt, Für den gibt es das ewige Leben. Für den eröffnet sich ein Leben, das niemals endet. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, in Freude und Glück. Es gibt noch interessante Aussagen aus der Bibel. Und da möchte ich euch vorlesen, Matthäus 8, Vers 22. Da steht, aber Jesus spricht zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Oder Lukas 15, Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Ja. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es sieht so aus, wie wenn die Bibel Menschen, die nicht mit Jesus verbunden, also wenn sie nicht mit Jesus verbunden sind, als jemanden sieht, der tot ist. Menschen, die Jesus nicht mit Jesus verbunden sind, sind tot. Jesus, die nicht, also Menschen, die nicht mit der Quelle des Lebens verbunden sind, sind tot. Das ist eigentlich eine erschreckende Vorstellung. Und das ist das, was das Wort sagt. Wir Christen sind Botschafter des Lebens in einer Welt des Todes. Wir Christen sind mit Jesus verbunden. Wir sind mit der Quelle des Lebens. Wir sind mit dem Leben verbunden. Das Leben Gottes ist in uns. Und wir dürfen das sozusagen in diese Welt hineintragen. Das Leben, das uns durch Jesus gegeben worden ist. Wir waren ebenfalls tot und sind erst durch Jesus lebendig geworden. Jesus schenkt uns ein Leben, das der Tod nicht besiegen kann. Er schenkt uns ein Leben, das niemals enden wird. Und er schenkt uns ein Leben in Fülle und Freude. Johannes 10, die Verse 10 bis 11. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus gibt sein Leben am Kreuz. Er stirbt, damit wir leben können. Aber nicht nur ein Leben nach dem Tod, das wir als den Himmel bezeichnen, sondern er gibt uns ein Leben hier auf dieser Erde. Er gibt uns ein erfülltes Leben. Mit Jesus beginnt der Himmel hier. Und die Frage ist, was ist ein erfülltes Leben? Das ist ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Was brauchen wir Menschen, um glücklich zu sein hier auf der Erde? Der Helmut hat letztes Mal die Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der eine Erbschaft gemacht hat. Er hat so viel Geld geerbt, dass er selber nicht mehr arbeiten musste. Der war versorgt. Er war materiell versorgt, er musste sich keine Sorgen machen, dass er zu wenig zum Essen hat, dass er keine Wohnung hat und so weiter und so weiter. Also er war materiell versorgt. Und Helmut hat es erzählt, dass das Leben dieses Mannes sozusagen in Unordnung geraten ist, weil er alles hatte. Ja? Er hat begonnen sozusagen sein Leben zu vergeuden. Und erst in dem Augenblick, hat er Helmut erzählt, wo er eine Lehre als Tischler begonnen hat, ist sein Leben wieder in Ordnung gekommen. Er hat dann als Tischler gearbeitet, obwohl er nicht arbeiten musste. Und dann erst war sein Leben wirklich das, was er als Leben bezeichnen würde. Wir Menschen brauchen eine Aufgabe im Leben. Wir brauchen Herausforderungen. Wir wollen uns entwickeln, wir wollen wachsen, wir wollen weiterkommen. Also ein Leben, das herausfordernd ist. Wir brauchen eine Aufgabe. Und wenn Jesus sagt, er gibt uns das Leben in Fülle, er gibt uns ein erfülltes Leben, dann muss es doch auch so sein, dass uns eine Aufgabe gibt. Haben wir eine Aufgabe in dieser Welt? Was haben wir? Jesus schenkt uns eine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, sein Leben in dieser Welt auszubreiten. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium auszurufen. Wir dürfen Botschafter Jesus sein in dieser Welt. Wir dürfen das Leben hineinbringen in eine Welt des Todes. Jesus geht mit uns und gibt uns alles, was wir brauchen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Er traut uns Dinge zu, von denen wir nicht einmal zu träumen wagen. Er fordert uns heraus. Er will, dass wir von ihm lernen, damit wir immer besser in dem werden, was er in uns hineingelegt hat. Er will, dass wir wachsen. Er will uns ein Leben geben, das spannend und niemals langweilig ist. Wir müssen dieses Leben nur in die Hand nehmen. Wir müssen dieses Leben nur wollen. Das ist da für uns. Ja, es wird herausfordernd. Es wird manchmal auch anstrengend sein und es wird auch nicht einfach sein. Aber diese Herausforderungen, diese Lasten werden uns stärker machen. Denn es werden Herausforderungen sein, die wir bewältigen können. Es werden Lasten sein, die wir tragen können und nicht Lasten, unter denen wir zusammenbrechen. Ja? Wir Menschen brauchen Herausforderungen. Unser Körper ist darauf angelegt, dass er sich anstrengt. Ein Körper, der sich nicht anstrengt, der nicht geübt, trainiert wird, der wird immer mehr und mehr verfallen und wird krank und wird sterben. Wir sind darauf angelegt, Herausforderungen sozusagen zu schaffen, Anstrengungen zu ertragen, stärker zu werden durch Herausforderungen. Was brauchen wir noch? Was ist noch wichtig für uns Menschen? Was ist noch wichtig, damit wir ein erfülltes, ein glückliches Leben haben?
Herausforderungen.
Gegenüber, dass wir lieben können.
Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Wir brauchen Menschen, denen wir wichtig sind. Wir brauchen Menschen, die uns lieben. Ja? Ich kann noch so eine Herausforderung haben, wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist das kein erfülltes Leben. Dann fehlt was, dann ist das, für was mache ich das? Ja? Ich brauche Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die mich lieben, Menschen, die möglicherweise mit mir auf demselben Weg sind. Und auch das gibt es uns jetzt. Wenn wir Christen werden, dann sind wir nicht Einzelkämpfer, die irgendwo allein stehen, mit ihm alleine sozusagen, sondern er setzt uns in eine Gemeinde. Er setzt uns in eine Gemeinschaft, er setzt uns in eine Familie. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören zur gleichen Family. Ich weiß, Brüder und Schwestern kann man sich nicht aussuchen, das ist klar.
Die Verwandtschaft kann man sich nicht aussuchen.
Wir sind auf dem Weg, wir sind unterwegs mit Jesus. Wir haben denselben Auftrag. Er stellt uns zusammen, um füreinander da zu sein, damit wir einander unterstützen. Er will, dass wir uns gegenseitig helfen, unsere Lasten zu tragen, dass wir füreinander beten. Wir müssen nicht alleine durch die Welt gehen. Und wir müssen nicht alleine den Auftrag erfüllen, den Gott uns gegeben hat. Was braucht man noch, damit ein Leben, ein erfülltes Leben ist? Ja, wenn ich Herausforderungen bewältige, dann ist das ein Erfolg.
Familie. Ja,
haben wir schon gehabt. Familie.
Ich würde sagen, Hoffnung. braucht man auch. Weil jemand, der im Gefängnis ist und keine Hoffnung mehr hat, der stirbt dann irgendwann.
Genau. Ist super, wir denken zurück. Wir brauchen Essen, Trinken, Schlafen, Wandern.
Oh.
Ja, auch das brauchen wir. Und Jesus weiß das, dass wir das brauchen. Kriegen wir das von ihm?
Ja.
Er hat auch irgendwas gesagt in der Richtung, glaube ich. Matthäus 6, Vers 25 und folgende. Ich lese nur die ersten zwei Verse vor, dann wisst ihr schon, was geht. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Es geht dann noch, Peter hat gesagt, es gibt dann die Linien aus dem Felde, schaut die Linien aus dem Felde an, die sind so schön, keines eurer Gewänder ist so schön wie die Lilie. Und die ist an Tag dort und wird umgemacht und wird verbrennt. Und sie ist schöner als das, was ihr im Geld habt. Ja? Es gibt die Geschichte, wo die Jünger Jesus fragen, du Jesus, wir haben für dich aufgegeben, Häuser, Familie, Frauen, was ist das? Oder sagt man, wer das sucht, der kriegt das zehnfach zurück. Ja? Nicht nur im Himmel, sondern hier in diesem Leben. Ja? Und der letzte Satz. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach deiner Gerechtigkeit und so wird euch all das zufallen. Jesus weiß, was wir brauchen. Jesus war selber Mensch. Er weiß, was ein Mensch braucht, damit er ein erfülltes Leben hat. Und genau das gibt er uns. Gott gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen, wenn wir uns um sein Reich kümmern. Er hat versprochen, uns zu versorgen, sich um uns zu kümmern. Unsere Aufgabe ist das Reich Gottes. Deine Aufgabe ist, dass ich zu essen, zu trinken, Kleidung und eine Wohnung habe. Und ich kann von mir ein Zeugnis geben, ich kann von mir aus sagen, dass Gott sich um mich kümmert. Ich habe mein Leben in die Hand gelegt und ich habe ihm gesagt, dass ich mich um sein Reich kümmern möchte. Mir geht's gut. Er versorgt mich. Er hat immer dafür gesorgt, dass ich eine Arbeit habe, mit der ich genug Geld verdienen kann, um mir alles zu leisten, was ich brauche.
Mhm.
Und mehr als das. Ich habe Hobbys, wo ich Geld ausgebe, da, wo ich Spaß dran habe. Auch das, da habe ich genug, dass ich das ausüben kann. Und ich habe so viel, dass ich noch anderen abgeben kann. Ich kann nur bezeugen, dass Gott sein Versprechen hält. Er schenkt ein erfülltes Leben hier auf der Erde und ich freue mich schon auf das ewige Leben mit Jesus.
Oh.
Was noch viel, viel schöner sein wird. Als das, was ich hier schon erleben darf. Und ich werde einmal sozusagen meinem Herrn gegenüberstehen. Ich werde der Quelle des Lebens gegenüberstehen. Und ich werde sehen, was ich heute noch nicht sehe. Alles, was er mir noch geschenkt hat. All das Glück, das er mir geschenkt hat, all die Dinge, die er mir erspart hat, sozusagen, damit es mir gut geht. All die Dinge, vor denen er mich beschützt hat, wo er dafür gesorgt hat, dass ich ein Leben habe, wo ich am Ende meines Lebens sagen kann, ja, das ist ein Leben, das hat sich gelohnt. Und das hat Jesus für jeden von uns gerecht. Und Jesus ist das Leben.
Mhm.
Thank you.